Ja, wie der Plan aussehen kann, erfahren wir vielleicht jetzt. Weitere Schritte für unser Leben hier in Deutschland. Ich bin froh, dass dann Carsten Pollanz hierher gekommen ist, um uns zu informieren, was wichtig ist, was wir bedenken sollten. Aber vielleicht kurz bevor wir mit dem Thema anfangen, sag schon mal kurz, wo du arbeitest. Wäre vielleicht ganz interessant für manche hier.
Ja, also ich studiere eigentlich noch. Ich habe gerade mein Magisterstudium abgeschlossen und will noch promovieren. Und parallel dazu arbeite ich am Institut für Islamfragen von der Evangelischen Allianz mit Christine Schirmer, werden vielleicht manche kennen, zusammen. Und was sie so nicht schafft zeitlich, das versuche ich dann zu übernehmen. Und da geht es also mehr um eine journalistische oder wissenschaftlich-theologische Auseinandersetzung mit dem Islam. Aber ich habe eben auch selber persönliche Beziehungen zu Muslimen, bin ab und zu am Bibelstand in Bonn dabei. Meine Verlobte arbeitet mehr so unter irakischen Flüchtlingen. Und ich hoffe, dass es ein bisschen zusammenkommt. Also es soll nicht theoretisch werden, aber es ist ein bisschen auch mal vielleicht heute Grundlagen legen, ein bisschen vergleichen. Und das ist so mein täglich Brot eigentlich.
Okay, vielen Dank. Noch eine Frage. Dein Name kommt vielleicht einigen bekannt vor. Wir können es vielleicht nur noch nicht so ganz zuordnen. Verrat uns doch mal kurz, wodurch.
Ja, möglicherweise, wenn ihr schon unter Muslimen arbeitet, dadurch, dass ihr das Buch Murat findet Jesus schon mal weitergegeben habt. Das ist also so ein evangelistisches Verteilbuch von der Christlichen Verlagsgesellschaft, habe ich mit einem Freund, dem Evangelisten Markus Wesch, zusammen rausgebracht. Da sind 3 Zeugnisse von Muslimen, wie sie zum Glauben an Christus gekommen sind und eben das Evangelium nochmal für Muslime erklärt. So die wichtigsten Punkte, die wir eben in den Zeugnissen auch schon gehört haben, nochmal auf den Punkt gebracht.
Super, vielen Dank. Soweit zur Vorstellung von Carsten. Und ich freue mich jetzt auf das Thema Murat und der Heiland.
Ja, ich freue mich auch, dass es so voll ist. Also ich bin sehr überrascht, denn ich muss zurückdenken an ein Seminar, eben auch Murat findet Jesus. Das war, glaube ich, damals Sindelfingen und auch in Breckerfeld. Das war auch recht voll, also war nur ein kleiner Raum, aber sehr erfreulich. Und dann haben wir versucht, das mal fortzusetzen und haben aber in die Anzeige vielleicht fatalerweise geschrieben, wenn du schon Beziehung zu Muslimen hast oder wenn du im Gespräch bist mit ihnen, also ein bisschen weiterführendes Seminar. Und das mussten wir mangels Anmeldungen absagen. Das gibt es halt leider sehr, sehr selten. Also wirklich Christen, die Beziehungen zu Muslimen haben und bereits in Beziehungen stehen und da dann weitere Infos oder Ermutigung brauchen oder suchen. Und da bin ich sehr froh, dass heute so viele bei der Jugendmissionskonferenz hier gekommen sind zu dem Thema. Vielleicht zum Teil auch einfach, weil die anderen belegt waren. Aber das kann Gott ja auch gebrauchen so. Mein erster Punkt, den ich eigentlich vermitteln will und der mir wichtig ist, und ich hoffe, ihr nehmt den mit in eure Gemeinden und Gruppen. Ganz einfacher Punkt eigentlich, aber so wichtig. Murat und der Heiland. Nicht jeder, könnte man sagen, ist Murat. Es gibt auch eben Özlem, so heißt ein anderes Buch auch, oder Mustafa, Ahmed. Das heißt einfach, wenn wir über Muslime sprechen, ist die große Gefahr leider, glaube ich, vielleicht sogar gerade in christlichen Gemeinden, dass wir den Muslim kennenlernen wollen, ja, und sagen, der Muslim denkt so und so, handelt so und so. Ja, und vielleicht meinen, wenn wir ein Buch über den Islam oder so lesen, dann wissen wir eigentlich, wie der Muslim tickt und was er glaubt und was er eigentlich meint, wenn er das oder das vielleicht nicht direkt offen sagt. Und da will ich so ein bisschen von befreien, wenn wir es mit Muslimen zu tun haben und versuchen zu erklären, wer ist ein Muslim oder was glaubt ein Muslim, dann ist es ähnlich schwierig wie was ist ein Deutscher oder sagen wir ein deutscher Christ. Ja, da gibt es auch eine Vielfalt. Und da möchte ich auch nicht, oder jeder von euch wahrscheinlich möchte nicht mit jedem Deutschen da in einen Pott geschmissen werden und gesagt kriegen, ja, ein Deutscher guckt ständig, weiß ich nicht, Soaps oder ist Fan von Deutschland sucht den Superstar oder so und vergnügt sich gern am Wochenende und betrinkt sich. Das trifft auf manche Deutschen zu, aber eben auf viele nicht und die finden sich überhaupt nicht wieder in diesem Bild. Und ähnlich ist es bei einer religiösen Prägung, bei einem Glauben, da muss man sehr vorsichtig sein, wenn man sich da informieren will oder vielleicht so ein bisschen vorbereiten will, dass man nicht meint, man könnte jetzt sozusagen genau so ein Muster entwerfen, so ist ein Muslim, so handelt er, so glaubt er, und dann ist die Sache für mich abgehakt. Und ich hoffe, dass euch das heute so ein bisschen bewusst wird in diesem Vortrag. Murat oder Özlem oder Ahmed, wen wir auch nehmen, ist erstmal ein Mensch wie wir oder ein Mensch wie du. Es hört sich so platt an, aber so, das ist erstmal wichtig. Ist ein Mensch wie wir, ein Mensch wie du. Das heißt, ein Mensch, der auf der Suche nach einem Sinn für sein Leben ist. Ein Mensch, der Erfüllung sucht in seinem Leben. Ein Mensch, der Sehnsucht hat nach Ganzheitlichkeit, also nach einer Weltsicht auch oder einem Glauben, oft in seinem Fall sicherlich nach einem Glauben, der ihn ganzheitlich ausfüllt. Ja, wo er nicht sozusagen Widerspruch findet zwischen dem, worin er Werte oder Halt findet und dem, was er zum Beispiel vielleicht wissenschaftlich auch behaupten kann mit gutem Gewissen. Das heißt, er sehnt sich eigentlich nach Ganzheitlichkeit. Und es ist ein Mensch, der Ängste hat. Vielleicht, wie wir hörten, vor dem Tod, vielleicht vor dem jüngsten Gericht, vielleicht aber eben auch, wie wir, einfach vor Prüfungen, davor im Leben zu versagen. Es ist ein Mensch, der Enttäuschungen erlebt hat, vielleicht in Beziehungen, vielleicht eben auch in Prüfungen des Lebens. Es ist ein Mensch, der, und das ist bei Muslimen sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, der Orientierung im Alltag sucht. Ein Mensch, der Maßstäbe braucht für sein Leben, für seine Entscheidungen und der einen Halt braucht. Und es ist ein Mensch, der eine religiöse und eine familiäre Prägung mit sich bringt. Und auch das macht die Unterschiedlichkeit aus. Das heißt, wenn ich es mit einem zu tun habe, wie wir es vom Senegal hörten, der vielleicht mit volksislamischen, mystischen, dämonischen, okkulten Geschichten aufwächst und für den das hauptsächlich Islam oder Religion ist, irgendwelche Amulette zu tragen oder sich vor Flüchen zu fürchten, ist eine ganz andere Situation als bei Mohammed, meinem Mitstudenten zum Beispiel, der viel mehr intellektuell über den Glauben auch nachdenkt und versucht, intellektuell seinen muslimischen Glauben heute zu begründen und zu verteidigen. Ja, das heißt, wir müssen berücksichtigen, wir können es mit Menschen zu tun bekommen, die ganz unterschiedlich geprägt sind, religiös und auch familiär. Und wir haben es mit Menschen zu tun, und auch da können wir ja nicht von uns das von uns weisen, der stolz ist, der Dinge hat, auf die er stolz ist, oder eine Familie hat, auf die er stolz ist, oder oft auch im Fall eines Muslims einen Glauben, auf den er sehr stolz ist und den er auch stolz bekennt. Und wir haben einen Menschen vor uns, der Konflikte hat, auch mit Geschwistern vielleicht, Eltern, Freunden, und nach Lösungen sucht. Also das nur als Beispiele. Mein erster Punkt, Murat, Özlem, Mustafa, das sind ganz einzigartige, individuelle Menschen, die Gott wunderbar geschaffen hat. Und bitte nehmt das mit in eure Gemeinden, nehmt das mit in eure Gespräche. Der Islam wird ja immer mehr zum Gespräch, auch in den vielleicht in Hauskreisen, in Gemeinden, in Kirchen, einfach weil man vielleicht auch Angst hat. Nehmt das mit, jeder Muslim ist ein einzigartiges Geschöpf Gottes und wir sollten nicht zu sehr pauschalisieren. Vier Schlüsselfragen hoffentlich, ich hoffe, dass sich diese vier Schlüsselfragen durch dieses Referat ziehen und dass ihr die mitnehmt. Wenn ihr nichts mitnehmt, nehmt die vier Fragen mit. Das erste ist, was bedeutet die frohe Botschaft ganz persönlich für dich? Das ist meine eigene Erfahrung in der Auseinandersetzung mit dem Islam an sich als Sache, aber auch mit den Muslimen. In der Begegnung, was bedeutet die frohe Botschaft ganz persönlich für dich? Wenn sie für dich nichts bedeutet, wenn sie dir nicht wertvoll ist, dann kannst du im Grunde oder kann ich fast davon nur abraten, Muslime zu begegnen und sie gewinnen zu wollen. Es geht nur, wenn wir überzeugt sind von unserer eigenen Botschaft. Es geht nur, wenn wir überzeugt sind vom Evangelium und erfüllt davon mit wirklicher Freude über das, was Jesus für uns getan hat. Und ich merke selber, gerade wenn man sich auch theologisch mit dem Vergleich beschäftigt, wir brauchen manchmal, glaube ich, als Christen den Kontrast. Wir brauchen die Auseinandersetzung. Wir brauchen auch, und manchmal denke ich, wenn wir in 20, 30 Jahren vielleicht wirklich der Muezzin in manchen Städten von der Minarett erklingt mit seinem Ruf zum Gebet und sagt, Gott ist nur einer oder Gott hat keinen Sohn oder dergleichen, das ist wie so ein Weckruf und Gott fragt uns letztlich, kommt da jemand aus den Häusern, kommt da jemand raus, widerspricht da jemand, hat da jemand einen anderen Glauben in dem Land noch, in Deutschland oder schläft die Christenheit weiter? Und wir werden dann herausgefordert, wenn einer sagt, du Jesus war nur ein großer Prophet und wie kannst du glauben, dass Jesus Gott im Fleisch gekommen ist, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dann werde ich plötzlich herausgefordert zu schauen, wo steht das überhaupt in der Bibel und warum ist das so zentral für meinen Glauben und was bedeutet das? Die Dreieinigkeit, dass Gott einer ist und trotzdem in drei Personen Ja, es ist schwierig zu erklären, aber ich werde plötzlich herausgefordert, so etwas in einfachen Begriffen einem Muslim verständlich zu machen, ja. Oder, denn Muslime sagen ähnlich wie die Männer unterm Kreuz, als Jesus gekreuzigt worden ist, warum steigst du nicht herab vom Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du die Macht hast? Warum kommst du nicht vom Kreuz herab? Die Frage zieht sich ja durch die Weltgeschichte sozusagen oder durch die Zeit nach Jesu Kreuzigung, dass die Zweifler, die Skeptiker fragen, wenn du allmächtig bist, warum kommst du nicht vom Kreuz herab? Warum bleibst du da hängen? Und die Muslime fragen uns das auch. Und dann werde ich plötzlich herausgefordert zu überlegen, warum ist Jesus da nicht runtergekommen? Warum nicht? Und dann wird mir das, die Botschaft vom Kreuz, ganz neu groß. Die zweite Frage, die sich durchziehen soll, betest du für Murat und Co.? Betest du für deinen muslimischen Nachbarn oder Arbeitskollegen oder Studienfreund? Denn ohne Gebet, glaube ich, wird diese Arbeit uns sehr schnell ermüden, werden wir nicht die Kraft finden, nicht die Möglichkeiten sehen, nicht die offenen Türen vorfinden. Aber wenn wir anfangen zu beten, dann ist es gefährlich sozusagen im besten Sinne, dann handelt Gott, dann öffnet er Türen, dann schenkt er so Gelegenheiten wie in diesem Fahrradladen. Also die zweite Frage, was betest du für Murat und Co.? Investierst du deine Zeit im Gebet? Dritte Frage, lässt du zu, dass Gott sie, die Muslime, durch dich liebt? Ich habe es bewusst so ausgedrückt, nicht liebst du die Muslime, sondern lässt du zu, dass Gott sie durch dich liebt? Gerade wenn es vielleicht dir schwerfällt und du negative Erfahrungen gemacht hast, dann geht's vielleicht erstmal auch wieder nur um Gebet. Darum, Gott zu bitten und zu sagen, ich kann ihn nicht so lieben. Ich habe keinerlei positiven Gefühle da ihm gegenüber oder sogar negative. Oder ich reg mich eigentlich nur auf über die Muslime, die ich kenne. Dann bete einfach und sag, Herr, wenn du Liebe für diese Menschen auch hast, wenn deine Liebe so weit reicht, dann lieb du sie durch mich. Denn aus mir heraus, aus meinem Fleisch sozusagen, aus meinem alten Menschen heraus, kann ich sie nicht lieben. Angesichts manchem vielleicht, was ich schon erlebt habe oder was ich allgemein über den Islam oder so lese oder lerne. Lieb du sie durch mich. Die vierte Frage ist dann die letzte, die sich durchziehen soll. Gehst du zu ihnen hin? Das mag dich in den Senegal führen, in vielleicht nach Saudi-Arabien oder nach Jordanien. Aber das kann auch eben schon mal, und da brauchen wir auch unheimlich viele Missionare, es kann auch einfach sein, vor die Haustür gehen, hingehen, dort, wo Muslime vor unserer Tür leben oder in unserem Büro vielleicht oder in unserer Uni uns begegnen. Gehst du zu ihnen hin? Diese vier Schlüsselfragen mal so im Hinterkopf behalten am besten. Ich möchte, bevor wir jetzt uns ein bisschen den Vergleich anschauen, euch raten, zu Hause mal, wir schaffen es zeitlich nicht, das jetzt uns in aller Breite anzuschauen, Apostelgeschichte 17 euch anzuschauen zu Hause. Da geht es ja um die Rede des Paulus auf dem Areopag. Und das ist das, was wir jetzt eigentlich machen wollen, was Paulus mit den Athenern gemacht hat. Er ist in die Stadt gekommen und er hatte das Anliegen, sein Herz war voll von der Liebe für Jesus und er war noch überwältigt von der Gnade. Könnte man sagen, wie John Newton hätte Paulus auch so ein Lied wie Amazing Grace schreiben können. Und er ist überwältigt von dieser Gnade, dass er, der die Gemeinde verfolgt hat, jetzt der Bote Jesu sein darf, der Zeuge Jesu. Und dass er verkündigen darf, wie groß die Gnade Gottes ist, dass Menschen gerettet werden, die ihn vorher verachtet und verfolgt haben. Und dann heißt es in diesem Bericht des Lukas, dass Paulus innerlich bewegt ist über die ganzen Götter, die da angebetet werden in Athen, über die ganzen Statuen und über die ganzen Tempel. Und er ist innerlich bewegt darüber, dass sie den wahren Gott, für den sie nur so einen Altar, dem unbekannten Gott haben, dass sie den wahren Gott nicht kennen. Und deshalb einen verwirrenden Polytheismus pflegen, eine Vielgötterei und nur so eine vage Vorstellung von dem höchsten Gott. Und dann knüpft er da an. Aber was er macht, und das ist jetzt wichtig, er interessiert sich wirklich für die Menschen, was sie bewegt hat und woran sie glauben. Paulus, haben wir es mal auch in der im Theologiestudium, in der Bibelschule gelernt, dass das, was Paulus dort zitiert von den Dichtern, das waren nicht die bekanntesten, die man in irgendwelchen Traktaten auf der Straße schon fand oder in so die Standardliteratur, sondern dass der hat sich tief hineingearbeitet in das kulturelle Umfeld, in das Denken der Menschen dort. Und deshalb, da knüpft er an. Er hat es innerlich bewegt, das ist die Voraussetzung. Es ist nicht nur Wissensdurst, es ist nicht Neugier. Auch das ist so interessant, so Kulturen und Religion und Tradition mal zu erforschen, sondern er ist erstmal innerlich im Herzen bewegt und dann sagt er, ich möchte mich da reinarbeiten. Ich möchte das tiefer verstehen, was diese Menschen bewegt. Und dann möchte ich an den richtigen Punkten anknüpfen. Und das ist das, was wir heute so ein bisschen in diesem Referat einem versuchen, die Anknüpfungspunkte entdecken und dann dort die Botschaft, wie es Paulus in Athen gemacht hat, hineintragen. Und wir können auch aus dieser Geschichte lernen, das finde ich immer so beruhigend, Paulus erfährt drei Reaktionen. Da gibt es die Leute, die spotten und die sagen, was will der eigentlich, wenn der von der Auferstehung hier spricht, dass Jesus auferstanden ist. Das ist ihnen was völlig Neues und sie spotten erstmal. Vielleicht aus Unwissenheit, vielleicht aus Bosheit auch, aus Gleichgültigkeit, sie spotten. Und Paulus muss damit leben. Die anderen sind neugierig, von denen heißt es, wir wollen mehr darüber hören. Das hört sich ganz spannend an, das ist was Neues. Da würde ich gerne nochmal mit dir drüber sprechen, lieber Paulus. Und andere heißt es, die folgen ihm, die glauben wirklich an ihn. Und diese drei Reaktionen, ich glaube, das ist befreiend, auch sich das, bevor man losgeht, bewusst zu machen. Wir müssen mit allen drei Reaktionen rechnen, solange wir hier auf Erden sind. Das Evangelium wird nicht nur Jubel und Freude auslösen und echten Glauben, sondern da wird auch Spott sein und da werden auch Menschen sein, die erstmal nur neugierig sind. Wenn wir nun anknüpfen und überlegen, wie sieht es eigentlich aus? Jetzt komme ich wieder so ein bisschen selber in diese Pauschalisierung, aber was kann man vielleicht so an Grundzügen im islamischen Gottes- und Menschenbild festmachen? Wo sind da die Gemeinsamkeiten, wo sind da die Unterschiede? Es gibt so eine Treppe, so ein Bild, da kommt hier der Christ und da der Muslim und letztlich läuft es auf eine Treppe Richtung Himmel zu. Das ist eine weit verbreitete Vorstellung, gerade würde ich sagen auch in unserem Breitengraden. Religion, das sind relative Sichten des Menschen von der Welt und letztlich führt alles, wenn es denn diesen Himmel überhaupt gibt und er nicht nur psychologisch zu verstehen ist, führt letztlich alles, alle Wege sozusagen in den Himmel. Das ist eine weit verbreitete Vorstellung, die man immer wieder antrifft und ich will jetzt mal dagegen halten. Also es gibt scheinbare Gemeinsamkeiten zwischen dem christlichen und dem islamischen Glauben. Zunächst einmal brauchen wir mit Muslimen in der Regel nicht über Evolution sprechen. Wir können davon ausgehen, dass ein Muslim felsenfest davon überzeugt ist, dass er eine Erfindung Gottes ist, dass Gott der Schöpfer ist, der allmächtige Schöpfer und dass er auch selber eine Idee Gottes ist, eine Schöpfung Gottes ist. Und das ist schon mal sicherlich sehr hilfreich, wo wir heute mit vielen Zeitgenossen eher schon über diese Frage ganz grundsätzlich sprechen müssen. Muslime glauben in der Regel an einen Schöpfergott. Sogar heißt es im Koran, in 6 Tagen hat er geschaffen, aus seiner Allmacht heraus, er sprach und es wurde. Gott ist allmächtig, die zweite Säule. Gott ist der Schöpfer, Gott ist allmächtig. Das hat Mohammed vor allem seinen Landsleuten erstmal verkündigt, die 1000 Götter verehrten und lokale Gottheiten hatten. Und da hat er gesagt, all diese Götzen und Götter haben letztlich keine Macht. Ihr müsst euch diesem einen und einzigen allmächtigen Gott unterwerfen. Islam ist Unterwerfung. Und dann war der Punkt, Gott weiß und sieht alles, also sprich, deutlich sozusagen der Zeigefinger, dieser Gott weiß ganz genau, was du tust und vor ihm kannst du dich nicht verstecken, vor ihm wird alles einmal offenbar werden. Aber auch Gott ist gnädig und bereit zu vergeben, auch sehr oft im Koran. Wir werden gleich ein bisschen entdecken, wie das gemeint ist. Gott ist gnädig und bereit zu vergeben. Und da sagen viele natürlich auch unbedarfte vielleicht Beobachter des Islams oder solche, die sich nur oberflächlich damit befassen, ja, dann ist doch alles klar, dann ist es doch ziemlich ähnlich. Die gleichen Begriffe fallen, also muss doch auch der Inhalt vergleichbar sein. Der Mensch soll nach Gottes Willen fragen und ihn tun, Also es gibt ein Gut und es gibt ein Böse, auch da müssen wir mit einem Muslim nicht drüber sprechen, das ist ja bei uns heute nicht mehr selbstverständlich gegeben, bei vielen Atheisten und moralischen Relativisten, aber ein Muslim geht davon aus, es gibt klare Maßstäbe, weil Gott diese Maßstäbe setzt, sozusagen als moralischer Gesetzgeber. Und ich muss mich im jüngsten Gericht verantworten für mein Leben hier auf Erden. Ich werde vor dem allmächtigen Gott kommen und da wird er mein Richter sein. Und das heißt, diese Angst vor dem Gericht ist die Motivation für einen Muslim, sich entsprechend auf Gott in seinem Leben einzurichten. Das ist eine sogenannte, wie es Heiko Krimmer mal gut gesagt hat, eine Umzu-Ethik. Ich verhalte mich so und so, ich esse kein Schweinefleisch, ich trinke kein Alkohol, ich bete 5-mal am Tag, um in den Himmel zu kommen, um nicht verloren zu gehen. Ja, wir kommen gleich auf die christliche Ethik, aber das ist islamische Ethik, umzu. Gott zu gefallen, tue ich dies und jenes, um Gottes Gunst zu finden. Und so fragen viele, die nicht in die Tiefe da gehen möchten, ja, ist das dann nicht derselbe Gott? Haben wir nicht alle denselben Gott? Sind die Unterschiede nicht eher am Rande zweit- und drittrangig? Ich möchte das an 4 Fragen deutlich machen, warum das nicht der Fall ist, warum es nicht derselbe Gott sein kann, zumindest nicht dasselbe Gottesbild oder ein völlig unterschiedliches Gottesbild. Die erste Frage ist, bin ich als Mensch zum Guten fähig? Heißt es im Koran, Sure 7, Vers 23, sie sagten, Herr, wir haben, indem wir dein Verbot missachteten, gegen uns selber gefrevelt. Wenn du uns nicht vergibst und dich unser erbarmst, dann werden wir dereinst zu denen gehören, die den Schaden haben. Das heißt, hier geht es um das Sündenverständnis. Es gibt einen anderen Vers, der deutlich macht, dass der Mensch an sich ein Gottsucher ist, von Geburt an. Die natürliche Religion ist der Islam, sagen muslimische Theologen. Ein Hanif zu sein, ein Gottsucher. Also in die natürliche Richtung des Menschen geht eigentlich hin zu Gott. Und die Sünde ist dann nur der Frevel, dass man sich auf diesem Weg ablenken lässt und gegen sich selbst, nicht gegen Gott, frevelt und den Weg irgendwo, den richtigen Weg verlässt, den gottgefälligen Weg. Aber eigentlich ist man dazu fähig und wenn man sündigt, dann tut man das nur gegen sich selbst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt erstmal, dass deshalb im Islam Information im Vordergrund steht. Der Mensch, wenn er zum Guten fähig ist, braucht primär die Rechtleitung, wie ein Muslim sagen würde, durch den Koran. Was ist gut und was ist falsch? Was ist böse? Was ist der richtige Weg? Was ist der falsche Weg? Und dann kann er den gehen. Er braucht nicht die Kraft, diesen Weg zu gehen unbedingt. Und er braucht nicht die Vergebung der Sünden, um überhaupt motiviert oder gestärkt zu sein und überhaupt in der Lage zu sein, ein neues Leben zu führen. Sondern er ist von Natur aus eigentlich dazu fähig. Das ist die koranische Sicht. Und Gott kann die Sünde des Menschen nicht berühren, weil Gott fern bleibt. Gott ist so allmächtig, so jenseitig eigentlich, so erhaben, dass ihn meine Sünde, mein Vergehen nicht berühren kann. Ich treffe Gott nicht mit meiner Sünde. Deshalb geht auch keine Beziehung zu Bruch. Und dagegen, wenn wir den Psalm 51 als bekanntesten Bußpsalm nehmen, sagt David, wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Und dann will ich lehren die von dir abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Dass die Sünder zu dir umkehren. Nicht die Gottsucher sich zu dir hinbewegen, auf dem natürlichen Weg sozusagen des religiösen Lebens, sondern dass die Sünder sich zu dir bekehren. Gib mir ein neues Herz. Das heißt, mein altes Herz ist nicht tauglich für das Leben mit Gott. In Schuld bin ich geboren, nicht als Gottsucher, nicht als einer, der unterwegs ist zu Gott, sondern in Schuld, der wegläuft vor Gott. Also wenn man diese Verse nimmt, wird ganz klar deutlich, was allein schon im Menschenbild und im Sündenverständnis völlig unterschiedlich hier ist. Ja? Und erstmal muss man sagen, hat das Christentum, hat die Bibel ein negativeres Menschenbild. Aber ich würde auch hinzufügen, ein realistischeres Menschenbild. Der Mensch ist nicht zum Guten fähig von Natur aus und er hat ein verdorbenes Herz. Jesus selbst sagt, dass die Sünde aus dem Herzen des Menschen kommt. Und deshalb braucht dieser Mensch eine Wiedergeburt von innen heraus. Nicht nur ein Gesetz, nach dem er leben kann. Die zweite Frage, wie erbarmt sich Gott? Beide Religionen oder beide Glaubensrichtungen, christliche wie der islamische Glaube, die Bibel wie der Koran, sprechen vom Erbarmen Gottes und von der Barmherzigkeit Gottes. Jede Sure außer der neunten wird mit der sogenannten Bismallah oder Basmallah eingeleitet, im Namen des gnädigen und barmherzigen Gottes. Und bei dem Dönerladen, wo ich immer oder wo ich öfters sonntags mein Mittagessen einnehme, da steht das auch dann, Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, steht dann im Namen des gnädigen und barmherzigen Gottes über der Theke, ne, oder über dem Speisesaal. Das ist also eine Einleitungsformel, die Muslime durchaus kennen, deshalb würden sie nie sagen, mein Gott ist nicht gnädig oder ist nicht barmherzig. Gott sagte, Sure 7, Vers 156, mit meiner Strafe treffe ich, wen ich will, aber meine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Auch das hört sich doch sehr positiv an. Meine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Aber ich nehme noch Sure 19, Vers 93 dazu. Es gibt niemand im Himmel und auf Erden, der dereinst nicht als Diener zum Barmherzigen kommt. Und da ist der Schlüssel aus meiner Sicht. Gott ist barmherzig. Aber wir werden es gleich noch bei der Liebe Gottes sehen. Barmherzig als ein Obendrauf sozusagen von Seiten Gottes für das, was der Mensch schon an Vorleistung gebracht hat. An innerer Ernsthaftigkeit vielleicht, an Erfüllung frommer religiöser Pflichten. Und dann ist die Aussicht da, dass Gott eventuell, aber in seiner Allmacht wird er sich nie festlegen, dass Gott eventuell dann auch eben barmherzig ist und dann auch all das andere übersehen kann. Aber hier wird festgehalten, deine Stellung als Mensch vor Gott wird nie anders sein als ein Diener, der zu seinem Herrn kommt oder der sich seinem Herrn unterwirft. Und das ist der entscheidende Unterschied bei der Frage des Erbarmens. In dem Psalm heißt es schon, dass Gott sich über seine Kinder erbarmt oder über die, die ihn fürchten, erbarmt, wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt. Wir kriegen zwar auch das Bild von Paulus mit, dass wir Knechte, Arbeiter Gottes sind, Verwalter und dergleichen, aber wir sind auch und primär Kinder unseres Vaters im Himmel durch den Glauben an Christus. Und im Islam ist das unbekannt. Niemals bist du als Mensch, als Gläubiger das Kind deines himmlischen Vaters, sondern der Knecht deines göttlichen Herrn. Und das ist von der Identität her eine Frage, die natürlich höchst zentral ist, sehr zentral ist für mein Leben, für die Art, wie ich mich Gott nähere. Deshalb unterwerfe ich mich im Gebet auch diesem Herrn, indem ich hier niederknie, in bestimmte Posen gehe und dort mein rituelles Gebet verrichte, unterwerfe ich mich, Islam, unterwerfe ich mich diesem Gott als meinem Herrn. Aber wir kommen als Kinder zu unserem Vater im Himmel. Wir dürfen unser Gebet beginnen mit unser Vater im Himmel. Und das ist ein Riesenunterschied, wenn wir über das Erbarmen Gottes nachdenken. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und das ist ein Vers, über den kann man, glaube ich, gut mal eine Stunde meditieren oder nachsinnen, wie die Bibel sagen würde. Glauben wir das? Das Wort wurde Fleisch. Was ist das für eine Botschaft? Was für eine Sprengkraft steckt da drin? Gott wurde Mensch. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Im Gespräch mit Muslimen ist mir das erst tiefer bewusst geworden. Was glaube ich eigentlich? Gott wurde Mensch. Gott ist in das Fleisch gekommen. Und das ist der Ursprung der Mission und das ist das Wesen der Barmherzigkeit Gottes. Er lässt sich wirklich herab. Erbarmen ist ja ein Herablassen. Der ferne, vorher vielleicht für viele Menschen oder für Muslime zum Beispiel, eben ferne Gott, jenseitige Gott, kommt in Raum und Zeit, kommt in das Leben der Menschen, wird Mensch, nimmt Fleisch an und ist voller Gnade und Wahrheit. Und das ist eine Barmherzigkeit, oder wenn es von Jesus oft heißt, dass er innerlich bewegt über die Not, über den geistlichen Hunger der Menschen ist, das ist eine Barmherzigkeit, die weit über das koranische Konzept hinausgeht. Da ist ein Gott, der wirklich Anteil nimmt und der sich bewegen lässt, innerlich bewegen lässt, auch wenn wir uns das schwer vorstellen können, der sich innerlich bewegen lässt von dem menschlichen Schicksal, natürlich auch von der menschlichen Sünde, von dem, was uns bewegt. Dritte Frage, wie werde ich errettet? Ist in dem Zeugnis schon angeklungen. In Sure 23, Vers 102 und 103 heißt es, denen, die dann schwere Waagschalen haben, wird es wohl ergehen. Diejenigen aber, die leichte Waagschalen haben, sind dann ihrer selbst verlustig gegangen. Sie werden ewig in der Hölle weilen. Also, wenn ein Muslim seinen Glauben, den Koran, ernst nimmt, dann geht er davon aus, dass im Gericht eine Waage da ist und dann werden hier die guten Taten, all die rituellen Gebete, all das Fasten, all die Almosen, vielleicht auch der Dschihad, den Kampf, den er für Gott geführt hat, dann wird das alles hier in diese Waagschale gelegt. Und auf der anderen Seite sind viel Versäumen, viel Versagen, viel Gebetsmüdigkeit vielleicht, Almosen, die er nicht gegeben hat, Glauben, den er nicht bekannt hat. Und das geht zu der anderen Seite. Und er weiß nicht, wie wird Gott am Ende da entscheiden. Wird er eine Zeit oder wird er ewig in der Hölle weilen, wie es hier heißt? Denn er braucht schwere Waagschalen voller guter Werke, um gerettet zu werden. Wenn die Waage das Symbol des islamischen Glaubens ist, dann ist das Geschenk das Symbol des christlichen Glaubens. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade durch die Erlösung in Christus Jesus. Das Heil, so bezeugt es uns das Alte wie das Neue Testament, wird dem Menschen geschenkt. Es beruht auf der Bewegung Gottes hin zu uns. Gott hat den ersten Schritt getan. Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Und er schenkt uns dieses Geschenk der Vergebung. Und wir dürfen es im Glauben annehmen. Durch den Glauben wird es wirksam. Und das ist eine ganz andere Lebenshaltung, die daraus erwächst. Eine ganz andere Ausgangsposition für mein alltägliches Leben und meine Beziehung zu Gott, als wenn ich ständig ungewiss sein muss, wie fällt am Ende das Gericht aus. Und die vierte Frage, die ich hier zum Vergleich stellen will, wie groß ist die Liebe Gottes? Gott liebt nicht die Gottlosen, Gott liebt nicht die Ungläubigen, Gott liebt nicht die Frevler, Gott liebt nicht die Stolzen, Gott liebt nicht die Geizigen, Gott liebt nicht die Verschwender und er liebt nicht die Verräter. Gibt's alles Suren zu, wo das genau so steht. Gott liebt diese Menschen nicht. Sag, wenn ihr Gott liebt, Sure 3, Vers 31, dann folgt mir, damit auch Gott euch liebt und euch eure Schuld vergibt. Gott ist barmherzig und bereit zu vergeben. Wenn ihr Gott liebt, dann folgt mir, damit auch Gott euch liebt. Wieder Umzu-Ethik. Ich lebe heute so oder so, um dies oder jenes zu erreichen, um Gottes Gunst zu bekommen, um von ihm geliebt zu werden. Und da finde ich die Geschichte vom verlorenen Sohn, auch das lohnt sich für ein vertieftes Studium mal im Nachklang dieser Konferenz. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, wenn ihr die lest und die Brüder mal nebeneinander hält, welches Gottesbild die haben, dann ist das eine wunderbare Illustration hier dieses Vergleichs. Vater, ich habe gesündigt, sagt der Jüngere, gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Ich bin höchstens würdig, sagt er, noch Knecht zu sein in deinem Haus. Ich kann dir nur als Herrn mich sozusagen unterwerfen, bei dem, was ich mir zu Schulden abkommen lassen. Ich bin es nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Als er noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt, wieder dieses innerlich bewegt und lief hin und fiel ihn um seinen Hals und küsste ihn. Und dann sagt er, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist wiedergefunden worden. Das ist einfach, das spricht so in diese Frage, Islam und Christentum. Hier ist ein Mensch, der seine Sünde bereut und der sich seiner Sünde wirklich schämt, der mit dem seinem Leben in der eigenen, mit seinem autonomen Leben, ich möchte selber der Herr sein, vor die Wand gelaufen ist und der umkehrt und der denkt, mein Vater kann mich eigentlich nur noch als Knecht akzeptieren und der Vater fällt ihn um den Hals, er erwartet ihn mit offenen Armen und er macht ein Fest für ihn. Das ist das christliche Gottesbild. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Deshalb ist christliche Ethik Weil-Ethik. Ich lebe für Gott und nach Gottes Vorstellungen, weil Gott mich zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, schreibt Johannes in einem seiner Briefe. Und alle ethischen Vorstellungen, die Christen haben, alle ethischen Maßstäbe kommen aus der Liebe, sind begründet in der Liebe Gottes und in seiner Menschwerdung und in seinem Heilshandeln. Und daraus ergeben sich alle anderen Fragen, wie können wir heute leben? Ja, würdig der Berufung, würdig der Liebe, die wir bereits empfangen haben. Der ältere Bruder, und das ist jetzt Islam, sagte zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Das ist konsequent zumindest, wenn man den Koran zum Maßstab nimmt und die Überlieferung, die islamische Sicht. Wie kann das sein? Dieser Sohn, nichts hat der vorzuweisen im Gericht. Keine guten Werke in der Waagschale. Nur Mist gemacht. Nur gegen Gott gelebt. Wie kannst du dich über den freuen? Und da ist der Unterschied der Liebe Gottes. Da ist die Frage, was habe ich selbst für eine Vorstellung von der Liebe Gottes und wie habe ich sie selbst erfahren? Wir haben einen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen, auch Senegalesen, auch Jemeniten, auch Saudis zu Jüngern und verkündigt ihnen das Evangelium. Seid bereit zur Verantwortung gegenüber jedem Menschen, der Rechenschaft von euch fordert, der euch fragt, was die Hoffnung in euch ausmacht, welche Hoffnung ihr habt. Und ich glaube, dann erübrigt sich, wenn man sich das vergegenwärtigt, wenn man sich das vorstellt, wie hier diese Gottes- und Menschenbilder völlig konträr sind und welche Liebe der Vater uns erwiesen hat, welche Liebe Jesus zu uns zuerst gehabt hat, dann erübrigt sich die Frage, müssen Muslime auch missioniert werden? So diese allgemeine, unpersönliche Frage. Müssen wir den Muslimen auch das Evangelium bringen? Können wir nicht einfach hier eine christliche Kultur aufrechterhalten? Und können die ihre islamische Kultur nicht haben? Und sollten wir das nicht einander dann belassen? Das erübrigt sich, wenn man den Glauben an Jesus Christus wirklich ernst nimmt und das neutestamentliche Zeugnis. Dann kann man eigentlich nicht mehr im Sessel sitzen bleiben. Und gleichgültig schweigen. Der Islam könnte aber ein Ruf sein, Gottes zur Umkehr für die Christenheit und gerade vielleicht für die westliche Christenheit. Martin Luther und viele auch vorher, auch in der östlichen Kirchengeschichte und viele auch neuere Schreiber haben sich diesem Thema gewidmet, haben gefragt, ist der Islam und sein selbstbewusstes Auftreten, gerade auch in Europa und Amerika, mit den vielleicht für manche manchmal im politischen Bereich schon sehr dreisten Forderungen oder offensiven Vorgehen, ist er ein Ruf Gottes zur Umkehr für uns Christen? Und das knüpft an, Martin Luther hat es, glaube ich, selber auch darauf zurückgeführt, an das Alte Testament, wo es oft der Fall war, dass das Volk Israel seinen Gott vergessen hat und dass das Volk Israel lau geworden ist und sich anderen Götzen zugewandt hat, anderen Göttern und Götzen angebetet hat oder das diesseits vielleicht oder Wünsche in den Vordergrund gestellt hat, die nicht mit Gottes Ideen für das Leben, mit seiner Vorstellung übereinstimmten. Und dann hat Gott Assyrer, Babylonier und dergleichen vor ihre Tür, vor ihre Tore sozusagen gesandt. Und dann heißt es, bebte das Herz des Königs. Dann kriegten die Menschen, die Israeliten, plötzlich Angst. Und dann fragten sie, was können wir machen? Ja, und wo sollen wir hin? Und dann sind sie meist zu anderen Menschen, zu Ägyptern, zu irgendwelchen menschlichen Auswegen. Die haben sie dann gesucht. Und dann sagt der Herr in Jesaja 30, Vers 15, wenn ihr umkehrt und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Und dann das traurige Fazit, aber ihr wollt nicht. Ihr wollt nicht stille werden. Ihr wollt nicht umkehren. Ihr wollt euer eigenes Leben leben, aber zugleich die Gefahr der Assyrer, der Babylonier oder für uns heute des Islams, das wollt ihr irgendwie politisch, gesellschaftlich oder sonst wie lösen. Dass euch die von den, sozusagen, dass die euch nicht mehr bedrängen können. Aber ihr wollt nicht innerlich erstmal umkehren zu mir. Und dann heißt es, kehrt um, ihr Kinder Israels, zu dem, von welchem ihr sehr abgewichen seid. Und ich glaube auch, dass es bei allem notwendigen gesellschaftspolitischen Diskussionen und bei aller Notwendigkeit, sich auch als Christen damit zu befassen, der Schlüssel, dass wir als Christen in die Stille gehen vor Gott und dass wir ihn wieder entdecken, wie er wirklich ist, und seiner erinnern und seiner Macht und Heilstaten, und dass wir zu ihm zurückkehren zuallererst und zuallererst über diese Not und über diese Herausforderung beten, die wirklich eine Herausforderung ist und die stärker wird. Aber dass wir ins Gebet darüber gehen und erkennen, dass es hier auch ein Gericht an uns selbst sein kann. Für Muslime ist nämlich das Evangelium, so wie ich es jetzt versucht habe, im Vergleich darzustellen, nicht so offensichtlich erkennbar in unserer Gesellschaft. Für sie sind Deutsche oft per se auch Christen, und da sehen sie vieles in den Familien, da sehen sie vieles in den Zeitschriften, im Fernsehen, in den Medien, auf der Straße, in den Diskos, in den Nachtclubs, was ihnen überhaupt nicht den Eindruck vermittelt, dass das hier eine christliche Gesellschaft ist. Und für viele kommt vielleicht auch der Gedanke auf, ja, wenn Jesus für die gestorben ist, wenn der alles schon für sie getan hat, dann kann man ja so leben. Dann braucht man sich ja nicht mehr kümmern. Dann braucht man so ernsthaft, wie ich frage, was ist halal, was ist haram, was ist verboten, was ist geboten für mich, ja, darf ich das essen, darf ich hier hingehen, darf ich mich mit dem treffen? Ständig, viele Muslime fragen. Manche sind säkular, aber viele sind religiös, wollen genau wissen, wie ist der Weg Gottes für mich, was darf ich nicht. Und sie sehen eine oft laue Christenheit, die sich gar nicht einen Dreck drum schert, was Gott zu ihrem Leben sagt und welche Richtung Gott vorgibt. Dass wir da auf ganz andere Weise Gottes Willen erkennen als ein Muslim, ist klar, durch den Heiligen Geist und durch sein lebendiges Wort und auch eine Freiheit in Christus erleben. Aber die Frage ist wirklich, wie ernst nehmen wir Gott? Und wo können Muslime auch in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unseren Familien und Gemeinden wirklich diese Liebe Gottes auch so erfahren? Ich lese jetzt ein Zitat vor und ich überlegt mal bitte, wer hat das wo gesagt? Die Idee hat Erfolg, wenn der Glaube in ihr stark genug ist und die Treue um ihretwillen vorhanden ist und der Enthusiasmus sich für sie vergrößert hat. Die Idee hat Erfolg, wenn die Bereitschaft, Opfer zu bringen, vorhanden ist und der Tatendrang, sie zu verwirklichen, gegenwärtig ist. Du siehst es, es gibt diese vier Stützpfeiler, die zu den Besonderheiten der jungen Leute gehören. Der Glaube, die Treue, der Enthusiasmus und der Tatendrang. Das Fundament des Glaubens ist das intelligente Herz. Das Fundament der Treue ist ein reines Herz und das Fundament des Enthusiasmus sind die starken Gefühle. Das Fundament des Tatendrangs ist der jugendliche Wille. Wir glauben an einen Glauben, der ohne Widerspruch und ohne Zweifel ist. Unser Glaube besitzt einen Glaubensgrundsatz, der fester ist als festgegründete Berge und der tiefer geht als ein verborgenes Geheimnis. Der Glaube beinhaltet die Idee, die gequälte Welt zu erretten und die verwirrte Menschheit auf den rechten Weg zu leiten. Aus diesem Grund verdient es der Glaube, dass man sich für die Verbreitung seiner Verkündigung opfert und die Menschen bekehrt. Unsere Devise, ja, das lese ich nicht vor, dann wüsstet ihr es. Ihr Jugendlichen, erneuert euren Glauben und definiert eure Ziele und Absichten. Die erste Kraft ist der Glaube, das Ergebnis dieses Glaubens ist die Einheit und das Resultat der Einheit ist der Sieg. Alle Gesetze, die sie besitzt, die Welt, um sie zu heilen, haben versagt. Die einzige Medizin ist Pünktchen, Pünktchen. Wer hat das gesagt? Auf welcher Jugendmissionskonferenz wurde das gepredigt? Hassan al-Banna, der Gründer der Muslimbruderschaft in Ägypten, in seiner Ansprache an die Jugendlichen. Die Muslimbruderschaft ist eine Bewegung in der islamischen Welt, unglaublich einflussreich, in ganz vielen Ländern, auch in Europa, auch in Deutschland, indirekt aktiv, die es versteht, den Islam, und die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Islam, das islamische Recht, gerade für Jugendliche, sozusagen ansprechend aufzubereiten, eine Gesellschaft zu islamisieren durch Jugendliche, die sich dem Islam ganz hingeben und ganz ernsthaft nach den islamischen Geboten leben und versuchen, die Gesellschaft an allen möglichen Ecken und Enden zu islamisieren, im Sinne, aus ihrer Sicht, im Sinne Gottes zu gestalten. Und da haben die eine Gemeinschaft, da haben die einen Glauben, ein festes Fundament und sie rufen auf zur Treue und zum Enthusiasmus. Und man könnte in weiten Teilen dieser Rede denken, es wäre hier auf einer Jugendmissionskonferenz gehalten worden. Ich sage damit nur, es gibt viele Muslime, die sehnen sich nach einem Sinn, die sehnen sich nach einem Ziel, die sind bereit, Opfer für ihren Glauben zu bringen. Und die schämen sich ihres Glaubens nicht und die möchten auch, dass ihr Glaube nicht nur im Kämmerlein gelebt ist, sondern dass er die Gesellschaft prägt und dass sie Menschen gewinnen. Und sie gehen davon aus, dass der Islam die Lösung ist und der einzige Weg, um eine verwirrte und verlorene Menschheit zu retten. Und das sind Begriffe, die wir auch kennen. Und da ist die Frage, was setzen wir dem entgegen? Es gibt viel zu wenig noch, was dem entgegengesetzt wird. Viele Kirchen und Gemeinden und die Christenheit insgesamt, gerade in Deutschland, sie hat geschlafen, gepennt über Jahrzehnte diese Herausforderung. Man hat sich nicht drum gekümmert und jetzt setzt Gott uns sozusagen eine muslimische Gemeinschaft auch vor die Tür, die durchaus sehr selbstbewusst zu ihrem Glauben steht und auch den Anspruch hat, eine verwirrte und verlorene Welt zu retten. Und da sollten wir drüber stille werden. Was sind wir bereit zu geben? Ein Muslim wird hier zum Opfer aufgerufen. Und die Frage ist, wenn ein Muslim bereit ist, sein Leben zu opfern, sein Geld, seine Zeit, seine Gedanken für einen Islam mit einem solchen Gottesbild, mit einem solchen vagen Gottesbild, einem fernen Gott, einer Ungewissheit vor der Ewigkeit, was ist dann mit uns los? Was sind wir bereit zu geben für einen Gott, der sich wirklich geopfert hat, der uns vorangegangen ist, der uns zuerst geliebt hat? Denn wir sind davon überzeugt, dass das Gesetz, auch das Islamische, den Menschen nicht verändern kann, nicht erretten kann. Paulus hat das deutlich in Galater gesagt. Er will nicht mehr sozusagen nach dem Gesetz oder durch das Gesetz gerecht werden. Er hat erkannt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und dann sagt er, dass jetzt Christus in ihm lebt. Er hat ein neues Leben, völlig neu ist dieses Leben. Aber es ist nicht ein Leben durch das Gesetz, durch die Kraft des Gesetzes, sondern durch die Kraft des Glaubens, der Gnade Gottes, die er erfahren hat. Und es ist die Freiheit in Christus. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Bei allem, was wir automatisch aussparen werden und welche Ablenkungen wir auch einfach, da werden wir nicht unsere Blicke drauf richten, weil wir Jesus Christus kennen, weil wir wissen, er ist der Weg. Deshalb werden wir diese Freiheit nicht als Deckmantel nehmen, um weiter zu sündigen. Aber wir erleben Freiheit in Christus, die ein Muslim niemals unter der Scharia erleben kann. Und wir können anderen Menschen die Freiheit lassen, zum Glauben zu kommen, durch den persönlichen Glauben, die persönliche Begegnung mit Christus. Wir können keinen und wir wollen keinen zwingen unter dieses Gesetz, sondern wir haben einen Gott, der gnädig ist und der sich Menschen offenbart. Und abschließend möchte ich euch ermutigen, vielleicht auch nach der Konferenz euch Apostelgeschichte 10 nochmal anzuschauen. Vielleicht habt ihr vor diesem Seminar, vielleicht denkt ihr auch noch nach diesem Seminar, Muslime kann man nicht erreichen oder Muslime sind verhärtet. Muslime sind so tief religiös anders geprägt, das ist nichts mehr zu machen. Petrus hat das von Cornelius, hat das von den Heiden auch geglaubt, dass sie eine völlig andere Prägung haben und dass sie niemals Christus nachfolgen können. Er hätte sich das nicht vorstellen können, dass das Evangelium auch den Heiden gilt. Und dann zeigt uns hier Lukas in Apostelgeschichte 10, Gott sieht das Herz jedes Menschen, auch eines Cornelius, auch eines Murats. Gott spricht persönlich, auch durch Träume, auch durch Visionen, nicht nur, aber auch zu Menschen. Gott kennt die seiner Kinder, die sich einsetzen lassen wollen, von all denen, die jetzt heute hier sind. Gott weiß, wer sich einsetzen lässt, wer verfügbar ist. In dem Fall war es Petrus. Gott führt Boten und Empfänger zusammen. Suchende und Gebende, Zeugende und solche, die diese Botschaft brauchen. Und Gott überwindet Kultur- und Sprachgrenzen und Gott rettet Menschen aus allen Nationen und Religionen. Und die Folge ist, dass sie sich freuen. Sie haben sich gefreut, sie haben gestaunt, sie haben Gott die Ehre gegeben, weil plötzlich ein Heide zum Glauben kommt. Und das ist immer wieder auch mit Muslimen passiert. Und ich hoffe, dass wir das alle erfahren und erleben, dass Muslime in unserem Umfeld zum Glauben kommen, dass wir erstmal den Glauben daran auch haben. Und deshalb abschließend die Frage, betest du für Muslime in deinem Umfeld? Und lässt du zu, dass Gott sie durch dich liebt? Lässt du die Liebe, die Gott dir geschenkt hat, auch zu ihnen durchkommen. Und die letzte Frage und diese Liebe noch kurz ergänzt, das ist diese Herausforderung. Ich kenne so viel auch in Gemeinden und in Kirchen, es wird so viel über Islam diskutiert und es gibt ganz, ganz begründete Ängste. Aber es gibt leider auch eine Anfälligkeit, gerade unter Christen, für unglaublich einfache Lösungen. Ich brauche gar nicht auf Muslime zugehen, ich muss mich selber gar nicht da reinarbeiten. Irgendein Buch, was sehr einfache Lösungen darbietet. Und das ist dann für immer meine Meinung zum Islam und zu den Muslimen. Ja. Und da wünschte ich mir, dass wir da mehr Differenzierung reinbringen, aber vor allem mehr Liebe, dass wir da hinter diesem Islam und hinter den bedenklichen politischen Entwicklungen die Menschen sehen, die darin gefangen sind. Und die letzte Frage, gehst du zu ihnen hin? Gehst du auf Muslime in deinem Umfeld zu? Möglicherweise wirst du hier an den Ständen das noch ganz konkret erfahren, dass es in ein ganz bestimmtes Land gehen soll, zu einem ganz bestimmten Stamm. Aber lass dir auch gesagt sein, es darf auch, wenn du so weit noch nicht bist, es darf auch hier einfach vor der Haustür sein. Es darf auch hier in deiner Stadt sein. Es gibt Möglichkeiten ohne Ende. Hier vorne sitzt der Jürgen Grau, ein lieber Freund, muss ich sagen, immer eine Riesenermutigung, wenn er ein bisschen berichtet, was er erlebt. Wenn ihr mal ermutigt werden wollt, was man ganz praktisch auch alles machen kann und welche Ideen es da gibt mit Begegnungsabend, Verteilaktionen und wie man ins Gespräch kommt, dann fragt ihn. Er hat da noch viel, viel mehr Erfahrungen und Erlebnisse zu berichten als ich. Also Mut will ich dazu machen, nehmt diese Fragen mit. Was ist dir selbst das Evangelium wert? Betest du für Murat und Co.? Lässt du Gott sie durch dich lieben und gehst du hin? Ich möchte noch zum Ende mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass wir auch angesichts mancher beängstigenden oder bedrückenden Entwicklungen und Prognosen, was den Islam oder den politischen Islam angeht, dass wir heute uns verstärkt Gedanken machen konnten über Muslime als Menschen in unserem Land, als Menschen wie wir, die Ängste, die Sorgen, die Zweifel, die Enttäuschung erlebt haben und die nach dem Sinn und dem Ziel des Lebens suchen und bereit sind, sogar Opfer zu bringen für den Gott, an den sie glauben. Wir möchten beten, Herr, dass uns das Evangelium heute und auch in den nächsten Tagen wieder neu, ganz bewusst, ganz wertvoll, ganz kostbar wird, dass wir persönlich wirklich motiviert sind, diesen Menschen das Evangelium zu bringen, Zeugen deines Evangeliums zu sein, nicht zu schweigen und auch nicht in irgendwelche falschen, pauschalisierenden Verdammungen vielleicht, Verurteilungen einzustimmen, dass wir differenziert die Dinge sehen und auch mutig sind, uns dazu äußern, aber dass wir gleichzeitig diese Menschen lieb haben. Und ich bete, dass du wirklich konkret auch hier einzelne Brüder und Schwestern berufst, für ein konkretes Land, für ein konkretes Gebiet, für einen Stamm vielleicht, aber auch vielleicht einfach nur dafür, für den muslimischen Schulfreund, Studienfreund, Arbeitskollegen, Nachbarn zu beten. Hab Dank, Herr, dass du das tun möchtest. Amen.